Liebe Freundinnen, liebe Freunde, heute ist Samstag, der 13. Januar und wir haben uns zu einem Tag der Achtsamkeit im Achtsamkeitszentrum München versammelt. Ich freue mich sehr, dass wir heute so viele sind. Es ist ein wunderbarer Start ins neue Jahr, den wir uns gar nicht besser hätten bereiten können. Viele wissen ja, dass ich gerade eine Woche in Plum Village war, bis gestern Abend. Also bin wirklich ganz frisch angekommen hier und möchte mit euch ein paar Gedanken zur Praxis teilen, sozusagen als Mitbringsel aus Plum Village. Ja, wenn man uns so sieht, wie wir Meditation machen können, wie wir Meditation machen, da kann man sich schon denken, eigenartige Übung, was die da machen. Wir setzen uns dahin, kreuzen die Beine, legen die Hände in den Schoß und denken uns, dass irgendetwas besser wird. Schon komisch eigentlich, gell? Wir tun gar nichts und denken, es wird für irgendwas gut sein, oder? Aber wenn man genauer hinschaut, was wir in unserem Alltag machen, dann ist das nicht weniger verwunderlich. Normalerweise sind wir den ganzen Tag beschäftigt. Wir rennen hinter Dingen her, wir wollen alles Mögliche bekommen. Wir versuchen, Dinge zu verhindern, die wir befürchten, Unglücke zu verhindern, Dinge, die uns aus der Spur werfen würden, so denken wir. Und wenn wir dann bei dieser ganzen Beschäftigung mit dem Haben wollen und mit dem Abwehren von Dingen einmal kurz eine Pause haben, dann nutzen wir die meistens, um uns das Hirn mit anderen Dingen zu füllen. Also zum Beispiel Fernsehen, Videos anschauen, lesen. Oder, wenn auch das nicht stattfindet, dann gibt es ja immer noch in uns das wundersame Radio DOU. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt. Das ist eine freie Übersetzung von mir. Tai hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass in unserem Kopf ja ein Radio ist. Und das sendet die ganze Zeit Sprachnachrichten. Also manchmal auch Musik, ne? Dann sagen wir haben einen Ohrwurm. Aber meistens Sprachnachrichten die ganze Zeit. Ja, er nennt es Radio NST, Kurzform, die Abkürzung für Non-Stop Thinking. Und ich sage, in Deutschland haben wir das Radio DOU, Denken ohne Unterlass. Ja, und so ist unser Körper eigentlich fast die ganze Zeit beschäftigt und wenn der mal kurz Pause macht, ist zumindest unser Geist noch beschäftigt. Das ist im Grunde unser Alltag. Und das Schlimme ist, dass bei diesem Alltag gar keine Zeit bleibt, glücklich zu sein. Ich meine, wir sind ja immer schon beschäftigt, ja, wir wollen abwehren, kämpfen sozusagen, ne? Sind immer beschäftigt. Und wenn man dann mal fragt, ja, du rennst hinter dem und dem her, wofür brauchst du das eigentlich? Dann sagen die Leute einfach, na ja, ich brauche das halt, ne? Das braucht man. Und es ist ja auch kein Leben ohne, so Argumente kommen, das ist ja auch kein Leben ohne, ist ja nicht gut, aber letztlich, wenn man tiefer schaut, und das ist sozusagen eine Aufgabe, die jeder für sich machen kann, wenn er sich fragt, warum strenge ich mich eigentlich an? Wofür strenge ich mich eigentlich an? Dann fragt euch mal, ja, wofür? Und im Grunde, wenn wir tief schauen, kommt immer wieder raus, ja, wir denken, dann sind wir glücklich. Wir brauchen nur noch das. Ja? Und der Buddha nennt es die Gier. Wir neigen gerne dazu, die Lehrreden, in denen der Buddha über die Gier spricht, zu meinen, dass die nichts mit uns zu tun haben, weil wir sind ja nicht gierig. Ne? Ja. Aber das ist so eine Finesse in der Übersetzung. Ja, Gier ist halt ein sehr starkes Wort. Und wir sagen, wir sind nicht gierig. Okay, gut. Will ich jetzt auch nicht drauf rumreiten. Ich will eher sagen, vielleicht ist das Wort Gier nicht ganz die richtige Übersetzung. Weil wir kommen auch schon dann in Probleme, wenn wir einfach Dinge haben wollen und uns dafür die ganze Zeit abstrampeln. Dann passiert ja schon das Gleiche, ganz egal, ob wir gierig sind oder nur etwas haben wollen, eine Sehnsucht hegen, ein Verlangen hegen. Wenn es uns dazu bringt, uns die ganze Zeit abzustrampeln, um das zu erreichen, dann ist es schwierig. Und denkt nur ja nicht, dass die Gier gesättigt werden kann, dadurch, dass man etwas bekommt. Ich finde das so schön. Ich habe das gerade in einem alten buddhistischen Text wiedergefunden. Genau diesen Punkt. Ja? Dass Menschen immer wieder denken, ja gut, okay, nee, ich bin ja nicht gierig. Ich will ja nicht reich werden. Aber ich meine, aber so 10-20% mehr Einkommen wäre schon gut. Also dann, ne, dann wäre ich glücklich. Dann. Aber schon sind wir in den Schwierigkeiten. Es geht nicht um viel oder wenig. Ja? Und ja, ich selber habe das einmal auch erlebt. Und ich meine, dass es so ist, wir haben es vom Buddha, aber ich möchte auch darauf hinweisen, in der modernen Arbeitswelt ist es ja auch bekannt, dieser Zusammenhang. Ich habe einmal mit einem alten, erfahrenen Manager gesprochen, der Aufsichtsrat war in verschiedenen Firmen und er hat mir so Geschichten erzählt. Und bei einer kam dann raus, dass also irgendjemand, der zwar gut verdient, aber nicht extrem, einen Bonus gekriegt hat über richtig viel, ist jetzt egal wie viel. Ne? Also sagen wir es mal 2 Millionen. Und dann sagen Sie mal, haben Sie keine Angst gehabt, dass der sagt, super, danke, und jetzt mache ich nicht weiter, weil jetzt davon kann ich ja leben. Und da hat er gelacht. Er hat einfach gelacht, hat mich ausgelacht. Ne? So nach dem Motto, wie naiv bist du. Wenn jemand 2 Millionen kriegt, dann will er noch 2 Millionen. Und wenn er 4 Millionen hat, will er noch 4 Millionen. Und ich war jetzt gerade, wie gesagt, im Plum Village und beim Abendessen spricht mich ein junger Mann an und dann stellt sich raus, er ist aus New York und er ist Geschäftsmann und naja, wir kommen so ein bisschen ins Reden und ich merke schon, der hat so eine Ahnung von diesen Dingen, ja, und dann erzähle ich ihm die Geschichte und er hat auch herzlich gelacht. Er hat herzlich gelacht und gesagt, nein, es gibt kein Ende. Ja. Aber er war auch schon zu weit zu spüren, dass das das Problem ist. Deswegen war er ja auch in Plum Village. Ja, wir denken immer, wir brauchen es, um glücklich zu sein. Und es bringt uns nicht weiter. Und im Grunde ist es doch eigentlich, ich meine, kennt ihr das? So ein, wenn man so einen Hamster hat, ja, dann hat man doch gerne im Käfig noch so ein Hamsterrad, ja. Das ist einfach so ein Rad, in das man reinspringen kann, in das Innere vom Rad. Also das so ist, kann man ins Innere reinspringen. Und der Hamster sitzt dann unten und dann denkt sich der Hamster, super, da kann man ja raufklettern. Ja? Dann macht er einen Schritt nach vorne, um raufzukommen und verlagert sein Gewicht nach oben und schwuppdiwupps dreht sich das Rad wieder nach unten und er ist genau dort, wo er zuvor war. Und kann er noch einen Schritt machen und dann passiert das Gleiche. So, jetzt denkt der Hamster, ah, ich muss mich mehr bemühen, oder? Ich muss mich mehr bemühen, dann komme ich rauf. Das war halt noch nicht genug. Ah, und dann fängt er an zu rennen. Und das Rad fängt sich an schnell zu drehen. Ja, und er rennt und rennt. Ja, bis er müde wird. kommt nicht rauf, es geht nichts weiter. Ein Hamsterrad. Ja. Und unser Alltag, gell? Ist das nicht ein Hamsterrad? Wie ich jung war, und das war auch was nett bei dem Gespräch, der junge Mann aus New York war genau in meinem Alter, in dem ich angefangen habe zu meditieren. Ich war 34 und meine Frau und ich hatten schon zwei Kinder, die zwei Mädchen, die waren 6 und 2 Jahre alt, und mein Sohn Wolfi war noch gar nicht auf der Welt. Und zu der Zeit, ja, hatte ich so dieses Gefühl, ne, dass da irgendwas Hamsterradartiges drin ist, ich meine. Und ich habe mir gedacht, jetzt probierst du es mal mit Meditation. Aber wie das halt so ist, ich war ja schon den ganzen Tag beschäftigt. Es gab ja keine Zeit, wann soll ich meditieren? Und auch keine Ruhe. Ja, und nach einigem Nachdenken habe ich es dann gewagt, das Undenkbare zu denken. Was wäre, wenn ich früher aufstehe? Ganz schwieriges Thema, ja. Aber mir ist klar geworden, also wenn ich das hinkriege, das müsste funktionieren. Es ist im Grunde das Einzige, was mir bleibt. Ich muss einfach früher aufstehen, vor der Familie. Ich stehe auf und kann in aller Ruhe meditieren. Die Zeit ist da. Ich komme genau zur üblichen Zeit zum Frühstück, gehe zur Arbeit wie immer. Ich gewinne einfach die Zeit für die Meditation. Ja, und das nennt man im Buddhismus, man hat sich auf den Weg gemacht. Ich habe mich auf den Weg gemacht. Ich war noch nicht sicher, ich war noch nicht überzeugt, aber ich hatte so das Gefühl, man muss halt noch was anderes probieren. Ich meine, der Hamster rennt und rennt und rennt und kommt nicht weiter. Ja, muss man was anderes ausprobieren. Ne? So verrückt es klingt, einfach mal nichts tun. Ja, und so bin ich geworden, was man nennt, ein Teilzeit-Buddha. Eine gewisse Zeit des Tages habe ich gelebt wie ein Buddha und die meiste Zeit bin ich gerannt wie ein Hamster. Ja, und so habe ich mich hingesetzt und habe ausprobiert, was eigentlich passiert, wenn ich so still sitze, ganz wach bin, achtsam bin auf den Atem, aber durchaus auch auf die Geräusche. Die habe ich sehr frühzeitig immer mit einbezogen, weil ist ja klar, dann sitze ich da und meditiere und da werden andere wach. Ne? Und ich höre ja die Familie im Haus, aber ist ja okay. Ne? Also ich sitze, spüre den Atem, höre. Natürlich spüre ich auch die Unruhe. Natürlich ist da auch noch Unruhe in mir. Klar, natürlich ist ja einiges, habe ich ja vor an dem Tag. Das kommt dann schon durch den Kopf. Es kommen Gefühle auf. Es kommen Gedanken. Aus manchen Gedanken werden Geschichten und dann dauert es manchmal eine Zeit lang, bis ich wieder drauf komme. Oh, ich bin eigentlich bei der Meditation. Und dann atme ich einmal tief durch und bin wieder beim Atem und bin wieder da. Die Haltung, die ich dann einnehme, ist einfach eine wohlwollende Haltung. Eigentlich genau die Haltung, die wir auch im Alltag einnehmen. Wohlwollend. Es passiert Verschiedenes, aber es ist alles in Ordnung. Es ist okay. Ja? Auch die Gedanken sind in Ordnung. Und Und das Beste ist, wenn ein Gedanke kommt und ich bleibe beim Atem. Erlebe einen Gedanken in Stille. Schön. Atme weiter. Vielleicht kommt noch einer vorbei. Ja, und schau halt, dass ich mich nicht von den Gedanken vereinnahmen lasse. Das ist eigentlich mein Wort. Die Gedanken sind kein Problem, aber ich will selber entscheiden, ob ich ihnen folge. Das kann im Ausnahmsfall mal richtig und sinnvoll sein, aber das ist jetzt ein extra Thema, was ich hier nicht vertiefen will. Aber im Normalfall werde ich ihnen nicht folgen. Das heißt, ich werde nicht wirklich dem Radio DOU zuhören. Und das Radio wird ja auch immer lang, also das Radio wird ja auch leise. Es ist ja jetzt immer nur hin und wieder ein Gedanken. Ja, und sitze da so und freue mich, dass mein Geist ruhig und klar wird. Freude entsteht. Frieden entsteht. Und ich fühle mich wohl und sicher. Weil zum Unsicherfühlen muss man ja auch extra was denken. Ne? Um Angst zu haben, muss man ja schon sich irgendwas vorstellen zumindest, oder? Was passieren könnte. Und wenn ich mir jetzt nichts Schlechtes vorstelle, dann fühle ich mich sicher. Vielleicht hören wir an der Stelle eine Glocke. Ja, und was Interessantes dabei ist, dass eigentlich dann, wenn Friede da ist, auch Liebe und Mitgefühl da sind. Das ist ganz natürlich. Wir alle haben Liebe und Mitgefühl erlebt. Wir alle haben in uns die Anlagen und die Erinnerungen in uns. Und wir alle haben auch die Tendenz, dass sich das entwickelt. Aber manchmal kann es sich nicht entwickeln. Ihr habt sicher schon gehört, dass unser Geist mit einem Fluss verglichen wird. Immer wieder in den buddhistischen Texten wird das gemacht. Ja, der Geist ist ein Fluss. Und wenn ihr euch erinnert, früher, so in der Mitte des letzten Jahrhunderts, da waren unsere Flüsse ganz schön vergiftet von Abwässern. Gerade die Flüsse, wo große Städte waren, da wurden die ganzen Abwässer aus den Städten einfach eingeleitet. Ne? So wie man das noch früher gemacht hat, solange es wenige Menschen gibt, ging das halt. Ne? Und dann kamen noch dazu die giftigen Abwässer aus der Industrie. Und damit haben wir unsere Flüsse ganz schön vergiftet. So dass die Fische und die Pflanzen und starben und dass man nicht mehr baden konnte und so Dinge. Aber dann haben wir gelernt, Abwässer zu klären. Sowohl die Abwässer in den Städten als auch die Abwässer von den Industriebetrieben und haben alles geklärt, bevor das Wasser in den Fluss kam. Ja, und nach einigen Jahren haben sich die Flüsse wieder erholt, die Flüsse wurden wieder rein und die Fische und die Pflanzen sind wieder zurückgekommen und heute kann man wieder baden, auch in so großen Flüssen wie dem Rhein. Und so ist es mit unserem Geist auch. Wir haben unseren Geist eben viele Jahre lang vergiftet. Durch Gedanken von Gier, Gedanken von Hass und Gedanken von Verblendung. Das ist immer der Dreiklang, den der Buddha bringt mit den drastischen Worten. Aber er meint nicht nur die Extreme, sondern er meint eben das Verlangen, das uns ständig antreibt, das Ablehnen, der Ärger, die Wut und natürlich auch die Verblendung, also falsche Ansichten von der Wirklichkeit, wie zum Beispiel, dass wir ein völlig getrennt lebendes Individuum sind, dessen Aufgabe in der Welt ist, sich durchzusetzen und möglichst viel zu raffen von den anderen, die auch gierig sind. Oder? Ja. Weil alle wollen ja was haben, es gibt nur endlich viel, also ne? Müssen wir uns dranhalten. Und mit diesem Denken haben wir unseren Geist eben vergiftet. Das ist eine Vergiftung. Und wir müssen lernen, diesen Geist wieder zu reinigen. Und ich habe schon gesagt, also zu der Gier ist das Haben-Wollen, das Verlangen, das Sich-Sehnen. Und unter den Hass fallen halt so Themen wie Ablehnung, gegen etwas kämpfen. Und im Grunde sind es aber auch nur das Gleiche. Man kann vieles einfach sprachlich umformulieren. Ja, wenn ich also eine Krankheit bekämpfe, ja, eine Krankheit bekämpfe, dann will ich unbedingt gesund sein. Oder? Also, man kann so rum und so rum drehen, es ist das Gleiche. Ne? Es ist von links und von rechts betrachtet. Ne? Ja. Und man kann es einfach nicht akzeptieren, dass der Körper manchmal eine Krankheit braucht, muss man mal Pause machen. Ne? Und auch diese Zeit genießen, das ist der Punkt. Es geht ja nicht darum, dass wir nichts tun sollen gegen die Krankheit, sondern dass wir nicht kämpfen sollen. Ja, und dazu gehört es anzunehmen. Das ist der entscheidende Punkt. Und wenn wir es annehmen, können wir immer noch was dagegen tun. Aber in dieser wohlwollenden Haltung, im Sinne von, ja, Heilung ist okay, aber ich kann es auch aushalten, dass es mir jetzt einmal schlecht geht. Ja, und wenn wir unseren Geist reinigen, eben von Gier, Hass und Verblendung, dann entsteht eben Friede und dann entsteht Liebe und Mitgefühl, ganz natürlich. Thay bringt gerne den Vergleich mit einem Stück Land. Unser Geist ein Stück Land ist. Ein Stück Land, in dem ganz viele Samen in der Erde liegen. Wir haben die Samen für jede mögliche menschliche Emotion. Das ist ganz natürlich. Jeder Samen, alle stecken in uns. Dennoch sind wir Menschen verschieden. Und wenn wir uns das jetzt mal bildlich vorstellen, ein Stück Land, ja, und wir setzen dieses Stück Land unter Wasser zum Beispiel. Ne? Es ist die meiste Zeit unter Wasser. Ja, was passiert da mit dem Stück Land? Wachsen da Löwenzahn? Wachsen da Gänseblümchen? Nein, da wächst Wollgras und Schilfgras. Ja? Wenn das Land sehr trocken fällt, ja, dann wächst halt Steppengras und Orchideen. Und so ist es mit unserem Geist. Wenn unser Geist in Frieden ist, dann können Liebe und Mitgefühl wachsen. Da müssen wir gar nichts mehr extra dazu tun. Die wollen wachsen. Sie brauchen nur Bedingungen, in denen sie wachsen können. Und wenn ihr euch genau beobachtet oder mal erinnert an vergangene Ereignisse, dann werdet ihr sicher auch schon einiges in der Richtung bemerkt haben. Wenn es euch gut geht, dann seid ihr vielleicht geduldige Menschen. Habt viel Bereitschaft, auf andere einzugehen. Habt Verständnis für sie. Hilfsbereitschaft. Und wenn es euch schlecht geht und wenn ihr unter Druck seid, ja, also ich merke das sofort, wie die Geduld weniger wird. Ja. Dann kommen so Gedanken, ja, hallo, ich habe selber genug Probleme und da kommst du jetzt mit so Kleinkram daher. Gell? Ja? Ich habe richtige Probleme und du willst Hilfe bei so Kleinkram. Ja, ist ganz natürlich. Wir haben eben nur eine gewisse Kraft, gewisse Menge Möglichkeiten. Ja? Dann wollen wir uns selber schützen. Wenn wir unter Druck sind, dann finden wir schnell Schuldige. Das ist auch gut, wenn dann der andere schuld ist. Klar, da muss ich nichts mehr tun. Ja, der ist schuld. Es kommt also darauf an, in welchem Zustand unser Geist ist. Wir müssen auf unseren Geist im Allgemeinen achten, sozusagen das Biotop pflegen, damit eben die Samen wachsen und gedeihen können, die wir wollen. Und Frieden ist eben innerer Frieden, Ausgeglichenheit, das ist eben der, ich sag mal, das, die Grundlage, auf der Liebe und Mitgefühl gedeihen können. Hören wir nochmal eine Glocke. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie und wo findet unser Geist Frieden? Ich denke, wir müssen ihn zurückbringen zu seinem wahren Zuhause. Zum wahren Zuhause des Geistes. Und das ist im Hier und Jetzt. Solange unser Geist dort nicht ist, solange er in der Fremde herumirrt, ist unser Geist sehr anfällig für Beeinflussungen. Die Vorstellung, dass wir nur noch das brauchen, um glücklich zu sein, ist ja eine Vorstellung, an der sind wir ja nicht schuld. Wir brauchen es ja jetzt nicht schlecht finden, wenn wir das bei uns finden. Erstens mal sind fast alle Menschen so. Und zweitens, das heißt also wahrscheinlich haben wir das zu Hause schon miterlebt, schon von zu Hause mitgenommen. Und außerdem werden Millionen ausgegeben für Werbung, die uns genau das weiß macht. Ja? Es ist kein Wunder, wenn das in uns drinnen ist. Wirklich nicht. Es ist ganz normal. Ja? Und unser Geist ist eben anfällig dafür. Er glaubt das. Natürlich. Solange er in der Fremde herumirrt, ist er anfällig für Beeinflussung. Er ist anfällig, um im Bild zu bleiben, anfällig für falsche Wegweisung. Wenn er herumirrt in der Fremde, muss fragen, wie es weitergeht, da gibt es gute und schlechte Tipps. Ja? Ja, es gibt nicht nur die Werbung natürlich, die Gier entfacht, sondern auch natürlich die Menschen, die Hass predigen, die Schuldige finden, die uns erklären, ja, das muss weg, was auch immer, ja, will es gar nicht sagen. Ja, aber da gibt es viele Ideen, ne? Die in Richtung auf Ablehnung gehen, auf Hass. In dem Hintergedanken, dass das Probleme lösen würde und dann wären wir glücklich. Müssen wir aufpassen, das kommt ja immer. Und wir sind, solange der Geist in der sozusagen in der Fremde herumirrt, sind wir anfällig für solche Gedanken. Wir müssen ihn zurückführen in sein wahres Zuhause, ins Hier und Jetzt. Dort ist der Geist stabil. In seinem wahren Zuhause kennt er sich aus. Wenn wir zufrieden sind, wie kann dann Gier entfacht werden? Ihr kennt vielleicht die Geschichte, ich glaube, sie ist von, muss ich jetzt doch erzählen, ich weiß nicht einmal, von einem deutschen Schriftsteller, ich glaube Heinrich Böll. Da trifft so ein typischer Deutscher, trifft am Strand einen Fischer. Und der liegt dort nachmittags in der Sonne und ruht sich aus. Und er denkt sich, das ist ja nicht gut, weil man kann ja auch nachmittags arbeiten und dann hat man mehr, oder? Und dann ist man glücklicher. Ne? Und so will er mit besten Vorstellungen, ja, will er also dem Fischer einen guten Tipp geben, ihm helfen, ja, und sagt, ja, du, also, ne, musst nachmittags auch mehr arbeiten, dann hast du mehr Geld. Dann sagt der Fischer, okay, aber brauche ich ja gar nicht. Ne? Und dann sagt er, gut, aber dann kannst du dir einen größeren Kahn kaufen und dann kannst du mehr Fische fangen und ja, und dann hast du noch mehr Geld. Ja, und dann kannst du dir noch einen größeren kaufen und dann noch mehr und dann kannst du Leute einstellen und dann machen die Arbeit und dann beaufsichtigst du das nicht nur mehr. Und Fischer war aber einfach unbedingt nicht so beeindruckt davon. Ja? Und am Schluss seiner ganzen Steigerung kam rauf, am Schluss hast du so viel, da kannst du dich einfach an den Strand legen und sonnen. Ja. Ja, ist eine schöne Geschichte, ne?
Ja.
Aber der gute Fischer, der war in seinem wahren Zuhause. Der hat es gewusst. Und wofür das ganze Theater? Ich gehe morgens arbeiten und nachmittags ruhe ich mich aus. Er war mit seinem Leben zufrieden. Also im wahren Zuhause ist unser Geist stabil und in Frieden. Und wie kommen wir hin? Jedes gute Navi hat ja einen Nachhauseknopf, ne? Oder? Kennt ihr doch. Ne? Und wenn man irgendwie sich verfahren hat und heim will, ja? Also man drückt auf den Nachhauseknopf und dann geht's schon. Ne? Erstmal wenden und links und rechts und so, ne? Und so geht's dann. Also das Navi führt mich nach Hause mit dem Zuhause-Knopf. Und wir haben aber in gewissem Sinne auch so eine Art Nachhause-Knopf in uns. Und das ist unser Atem. Egal wo wir sind, egal wo wir uns verirrt haben, in welchen Gedanken und welchen Gefühlen, egal wo, wenn wir kurz innehalten, können wir unseren Atem spüren und können ihm folgen. Und der Atem führt uns nach Hause. Der Atem führt uns zurück zu unserem Körper. Der Körper ist immer im Hier und Jetzt, der kann gar nicht anders. Und der Geist kann herumirren, sehr frei. Und wenn der Geist zurückkommt zum Körper, dann tut es beiden gut. Wir achten im ersten Schritt in der Meditation meistens nur darauf, dass es dem Geist gut tut, weil er ruhiger wird, weil er friedlicher wird. Aber es tut auch dem Körper sehr, sehr gut. Und der Körper kann entspannen. Und der Zusammenhang ist sehr stark. Interessant ist zum Beispiel, sich mal einen Extremfall zu überlegen. Was passiert eigentlich, wenn ein Mensch einen Muskel komplett vernachlässigt, sich überhaupt nicht mehr drum kümmert? Ich meine jetzt krankhaft, ja? Also ich denke jetzt an so einen Fall, zum Beispiel jemand ist halbseitig gelähmt nach einem Schlaganfall. Das ist ja ein häufiges, bleiben wir einfach bei dem Beispiel, ne? Ein gängiges Problem passiert. So, dann ist eine Seite gelähmt und das bedeutet, dass der Geist keinen Zugang mehr hat zu den Muskeln auf dieser Körperseite. Ja, in keiner Weise. Also nie, ich meine, nicht nur man kann halt den Arm nicht mehr bewegen, sondern man kann gar nichts machen. Ja? So. Und was passiert dann eigentlich? Geht es dem Muskel dann gut oder schlecht? Ja, dem geht es schlecht. Dem Muskel geht es schlecht. Der Muskel kontrahiert, sagt man, ne, medizinisch. Das heißt, er verkrampft sich. Und das ist durchaus ein Problem. Ich meine, es ist sowieso ein Problem. Ne? Aber es ist ein Problem. Nur ich wollte nur darauf aufmerksam machen. Es ist so, der Muskel braucht diesen ständigen Kontakt mit dem Geist, um wirklich glücklich zu sein, um entspannt zu sein und gut funktionsfähig zu sein. Ja, er braucht irgendetwas, was auch immer das ist. Wir können da nicht so gut reinschauen, das ist ganz tief im Unbewussten. Das kriegen wir nicht so richtig bewusst, aber offenbar braucht der Muskel irgendetwas vom Geist, um wirklich schön entspannen zu können und sich wohlzufühlen. Weil wenn er es gar nicht kriegt, wie in dem Fall der Lähmung, wird er ganz hässlich sich verkrampfen. Ganz schlimm. Ne? Schlimmer, als wir es tun. Klar, wir sind ja auch nicht gelähmt, aber wir kümmern uns zu wenig um unseren Körper. Darum sind wir verspannt. Eine Zwischenstufe. Ja? Und wenn wir mit unserem Geist mehr bei unserem Körper sind, mehr hineinspüren, dann können wir entspannen. Dann entspannen die Muskeln. Die wollen das. Die brauchen die Beachtung. Ja, und im wahren Zuhause gibt es eben nicht nur den Atem, sondern viel mehr. Den ganzen Körper mit all seinen Muskeln, seinen Organen. Aber im wahren Zuhause, zum wahren Zuhause gehört noch mehr. Zum wahren Zuhause gehören sehr wohl auch die ganzen Blumen, die wir sehen auf der Wiese. Zum wahren Zuhause gehören die Vögel, die Wolken, der Sonnenschein. Im Grunde alles, was wir sehen, hören, riechen, schmecken oder fühlen oder tasten können. Und all das ist da und all das können wir genießen. Wenn wir im wahren Zuhause sind. Wenn wir mit Gedanken woanders sind, kriegen wir es gar nicht mit. Da kann das alles da sein und schön sein und wir kriegen es nicht mit. Wir kämpfen gerade. Ja? Ja, die Achtsamkeit, also der Atem, führt uns zurück ins wahre Zuhause. Und wenn wir eben und dem Atem folgen, dann nennen wir das Achtsamkeit auf den Atem. Das heißt, unser Geist ist beim Atem. Wir sind achtsam auf den Atem. Und diese Achtsamkeit auf den Atem aufrechtzuerhalten, ist auch eine gewisse Übung, eine gewisse Kunst, weil unser Geist dazu neigt, ich sag mal, ja, dösig oder schläfrig zu werden. Ja? Und dann wird ihm langweilig, wird ihm fad, ne? Und dann verliert er das wieder, den Kontakt mit dem Atem. Und deswegen braucht es eine gewisse Konzentration, eine gewisse Menge, nicht zu viel, aber weil viel Konzentration ist auch wieder Verspannung. Aber schon ein bisschen Konzentration braucht es, um die Achtsamkeit aufrechtzuerhalten. Und es braucht natürlich auch eine gewisse Menge Weisheit, das heißt Einsicht in diese ganze Problematik, damit wir uns nicht verführen lassen, weil die Verführungen sind ja auch in unserem Kopf. Wir haben sie ja so verinnerlicht, dass sie in unserem Unbewussten sind. Und der Buddha hat ja in der Nacht der Erleuchtung gesagt, dass er Mara gesehen hat. Ja, den auf drei verschiedene Weisen versucht hat zu verführen. Ja? Mara ist, das ist halt so eine Versinnbildlichung, wie man es früher gern gemacht hat, so eine mythologische Darstellung. Ja? Aber das kann man ja ganz weltlich und ganz psychologisch sehen. Ne? Wenn wir so sitzen, den Atem folgen, dann kommt natürlich schon irgendwann mal die Idee, eigentlich könnte man jetzt noch das und das machen. Und dann hätte man ja gewisse Vorteile dann in der Arbeit oder am Abend und ist dann am Abend früher fertig und so. Ne? Das ist so eine Verführung. Ne? Also diese Verführungen kommen ja tief aus uns raus, kommen die in unseren Geist. Aber wenn wir genügend Einsicht haben, werden wir sie sofort entlarven. So wie der Buddha die Mara. Und er hat gesagt, Mara, ja, alles schön und gut, du, aber ich habe meinen Weg gefunden. Ich brauche das alles nicht, was du mir versprichst. Ich brauche das nicht. Ja, und wenn unser Geist im wahren Zuhause ist und diesen ganzen Zusammenhang kennt, dann kann er auch der Verführung sagen, na, das bringt mich nicht wirklich weiter. Ich genieße den Augenblick und das ist sehr, sehr gut für Körper und Geist. Ja, und diese drei Elemente, Achtsamkeit, Konzentration und Einsicht, die heißen auf Sanskrit Smriti, Samadhi und Prajna. Und das sind genau die drei Energien, die wir im Wappen haben von Plum Village. Ja, immer die drei, Smriti, Samadhi und Prajna. Und diese Übung, ins wahre Zuhause zurückzukommen und dort friedvoll und glücklich zu verweilen, die können wir gar nicht oft genug machen. Und das Schöne ist, dass Thay uns gezeigt hat, dass wir diese Übung nicht nur in der Sitzmeditation machen können. Das ist, was Buddhisten schon immer machen. Manche haben auch die Gehmeditation für sich entdeckt. Und das Tolle ist, Thay hat uns gezeigt, wir können das auch machen, wenn wir Tee trinken. Wir können das auch machen, wenn wir aufkehren oder staubsaugen. Wir können das auch machen, wenn wir Gemüse schneiden. Und genau das ist unsere Praxis, das immer wieder zu versuchen. Es gibt keinen Grund, sich weglocken zu lassen aus dieser Übung. Theoretisch können wir das immer machen. Ist halt nicht leicht. Aber wir können ja mal anfangen. In gewissen Situationen. Und genau das ist unsere Praxis. Einfach mal anfangen. In der Sitzmeditation, in der Gehmeditation. Und dann suchen wir uns noch einen Punkt raus. Die Zubereitung des Frühstücks. Zum Beispiel. Irgendetwas. Und üben. Üben, das zu machen. Und durchaus den Fokus auf einzelne Punkte legen, weil der Ansatz, es gleich den ganzen Tag zu machen, wird sicher scheitern. Das geht nicht. Also, was heißt, es geht nicht? Ich kenne niemanden, der es geschafft hat. Immer wieder üben. Hier und jetzt zu sein, den Atem zu spüren, den Körper zu spüren, all das zu spüren, was gerade da ist. Und in dieser Ruhe und in dieser Gelassenheit, in diesem Frieden, dann etwas zu tun in der Welt. Was ganz was Praktisches, wie Gemüse schneiden oder staubsaugen. Ja. Das ist schon eine tolle Übung und es ist eine große Freude für mich, diesen Weg erkannt zu haben, vor mittlerweile so vielen Jahren, über 20 Jahren. Und ich habe es nie bereut, diesen Weg zu gehen. Er hat mir von Anfang an gut getan und jeden Schritt, den ich weitergekommen bin auf diesem Weg, war wieder ein Schritt weiter zu mehr Frieden, mehr Freude und mehr Glück. Und bei dieser Übung, ihr habt euch auch auf den Weg gemacht, wünsche ich euch, viel Erfolg, viel Freude.